Herzlich willkommen beim CT Uplink live vom 36C3. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass wir so ein wunderbares Publikum haben, das hierher gekommen ist und uns zuschaut. Wir reden heute über CT und Heise Online und wie wir so arbeiten. Ja, ich habe wie immer drei wunderbare Kolleginnen und Kollegen dabei. Ich würde einfach mal der Reihe nach anfangen.
Pina Merkert, Programmieren, KI und so Zeug, mache ich.
Dinge mit Computern.
Genau. Das machen wir, glaube ich, alle. Heise Online, Eva-Maria Weiß.
Und? Ich bin Holger Bleich aus dem Ressort Internetsoftware.
Und du machst außerdem noch Heise Investigativ.
Genau.
Dazu kommt auch noch zu sprechen.
Mit anderen zusammen.
Mit anderen zusammen, gut, nicht alleine. Aber wir machen ja selten Dinge alleine. Wir arbeiten ja auch viel miteinander. Das ist ja ganz schön an dem Job.
Was noch zu besprechen wäre.
Genau. Ist das ein schöner Job? Das ist die große Frage für heute. Nein, es ist eigentlich ein sehr schöner Job. Ich hatte ja im Vorhinein schon auch gefragt, was Leute für Fragen haben. Es kam unter anderem die Frage, wie machen wir das mit Open-Source-Projekten, die wir im Rahmen der Arbeit entwickeln? Pina, du bist ja viel am Programmieren für CT, wenn du Praxisartikel machst und sowas. Wie managst du das?
Also vor ein paar Jahren hatten wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen das jetzt mal klären, wie wir da vorgehen, und hatten dann die Chefredaktion gefragt, wie wir das angehen sollen, und die sagten uns, ja, nehmt mal GPL V3 einfach als Default. Wenn irgendwie was anderes notwendig wäre an Lizenzen, können wir drüber reden, aber einfach sozusagen, wenn nichts ausgemacht wurde, ist das GPL, was ja auch ganz nett ist, weil dann auch Leute, die irgendwie unsere Projekte forken, dann zunächst mal das auch veröffentlichen müssen.
Mhm.
Das ist eigentlich normalerweise recht. Und inzwischen ist eigentlich GitHub so der Standard, wo unser Code dann landet. Früher haben wir noch ZIP-Dateien zum Download angeboten, aber ich glaube, inzwischen macht das kein Kollege mehr wirklich.
Nee, ich wüsste es nicht. Es kann sein,
dass... Ich glaube, letztes Jahr gab es mal noch, wenn wir mit Autoren arbeiten, da sind dann manchmal die Workflows noch ein bisschen anders. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, noch mal einen Programmierartikel mit einem ZIP, aber...
Wir haben in der aktuellen CT ja den CT Raspion, mit dem man im eigenen Heimnetz Datenschleudern identifizieren kann. Da hat der Kollege Peter Siering auch ein Paket-Repository für Raspbian aufgesetzt, der läuft auf dem Raspi. Aber üblicherweise, diese Sachen landen eigentlich immer auf GitHub als Open Source, ne?
Genau, also außer halt die Dateien sind extrem groß. Also wir hatten dann auch, als wir so Passwort-Hashes, also wir haben sozusagen Have I Been Porn nachgebaut, einfach weil uns das interessiert hat, wie man sehr, sehr schnell in sehr großen Listen von Passwort-Hashes sucht. Und das war dann zum Beispiel was, das kannst du halt nicht bei GitHub hochladen, wenn das eine 20 Gigabyte große Datei ist. Oder?
Musst du LFS buchen, dann geht's. Aber es kostet Geld.
Ja, also für solche Fälle haben wir dann auch mal irgendwie ein S3-Bucket oder einfach einen Root-Server irgendwo oder so. Das und ist so ein bisschen von Projekt zu Projekt unterschiedlich.
Und wie integriert sich das in die Arbeitszeit? Ich meine, wenn du irgendwie an einem Projekt entwickelst und programmierst und dann nicht schreibst, während du programmierst?
Ja, also Programmierprojekte sind natürlich so ein bisschen risky eigentlich. Also normalerweise haben wir halt so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, weil ja die CT alle zwei Wochen erscheint. Und du musst natürlich dann schon eigentlich fertig werden in der Zeit. Glücklicherweise sind wir nicht wirklich festgenagelt auf dieses Zeitbudget. Also wir dürfen auch mal für eine Sache ein bisschen länger brauchen oder so. Und beim Programmieren ist das halt dann immer die Frage, so wenn es gut von der Hand geht und dann hat man was in 2-3 Tagen zusammengecodet, aber manchmal kann es halt auch sein, dass es dann irgendwie Probleme gibt. Die Doku ist unzureichend von der Library, die man verwenden möchte, oder man findet raus, man muss doch irgendwie die Softwarebasis nochmal wechseln und was anderes nehmen oder so. Und dann kann es sozusagen nach hinten losgehen, dann brauchen wir länger und... Uns stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Georg Schnurer kommt dann vorbei und erinnert uns an Abgabetermine.
Das stimmt. oh Gott, habe ich alles abgegeben? Ja, ich glaube schon. Ha, ein Glück. Und was ich nicht abgegeben habe, da kümmerst du dich drum, ne?
Genau.
Eva, du bist ja noch gar nicht so lange bei Heise. Genau. Du bist bei Heise Online primär, ne? Du hast vorher für eine normale Tageszeitung gearbeitet.
Genau, vorwiegend.
Vorwiegend. Wie ist es, was ist anders bei Heise, würde ich mal fragen.
Anders bei Heise. Tatsächlich, wo wir gerade das Thema Zeit hatten, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Es ist nicht ganz so ein Rausschmeißdruck dahinter. Natürlich ist der Themenbereich einfach anders. Es gibt, bei Heise ist das Forum natürlich anders. Das ist ja
doch, was meinst du mit Rausschmeißdruck?
Also so ein schnell, also Meldung, Output, ne, so jetzt ist was passiert auf der Welt, dann muss es halt, also wir haben deutlich weniger Eilmeldungen, mit Sicherheit. wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, interessiert das Heise meist nicht.
Stopp, wenn die auf dem Rechenzentrum fallen.
Dann natürlich, auch dann gibt es Eilmeldungen. Ja, die Themen, das Interesse ist ein anderes, eben was man im Forum dann auch merkt. Da gibt es so ein paar, also da habe ich zum Beispiel gelernt, wo, also zum wirklichen Vergleich, Thema Flüchtlinge bei einer Tageszeitung immer einen Huha, wenn das Wort mal auftaucht. Jetzt ist es das Wort Messenger, was so, Moment.
Tja, so ändert sich das ein bisschen. Merkst du, dass die Leser von Technikmeldungen irgendwie anders sind? Oder hat das Einfluss auf deine Arbeit?
Ach, die sind spitzfindig, ne?
Was? Im Heise-Forum gibt es spitzfindige Leute? Hallo Heise-Forum!
Ich finde das aber großartig. Also ich finde das total toll, dass man einfach viel mehr Reaktionen bekommt, dass ich E-Mails von Lesern bekomme, deutlich mehr als vorher, gefällt mir.
Das ist gut, das ist schön. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Heise Online eigentlich aus?
Also in meinem Fall, das ist bestimmt ganz unterschiedlich bei den Kollegen auch.
Gut, das ist immer
wie
so.
Wie das immer so ist, genau. Also ich fange relativ früh an. Das meiste, was in meinen Bereich fällt, kommt halt doch aus den USA. Das heißt, ich bin dann morgens erstmal bestimmt eine Stunde lang damit beschäftigt, zu gucken, was über Nacht passiert ist. Mhm. Also Twitter, Feedly, Nachrichtenseiten, Blogs der Unternehmen anschauen und so ein bisschen sortieren, was jetzt am Tag wichtig ist, was vielleicht so ein bisschen nachrangig ist, wo ich mich sofort drum kümmern müsste. Genau, und dann geht es irgendwann an Schreiben.
Okay, und wie entsteht dann so ein Artikel? Du setzt dich hin, schreibst den runter, fertig?
Unterschiedlich auch. Gibt es mit Sicherheit auch, dass ich mich hinsetze und runterschreibe. gibt aber auch Sachen, wo ich auch erstmal ausprobiere, funktioniert das, klappt das schon, wenn irgendwelche Updates sind.
Okay, das war schon mal ein guter Einblick.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Du darfst gerne Zwischenfrage stellen.
Wer von euch liest denn ab und zu mal CT? Weil ich weiß nicht, mit.
Alles von uns, geil. Okay,
so ein Publikum wollen wir immer haben, oder?
Ja, ihr dürft öfter kommen.
Soll ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, interessiert jemand, wie die Redaktion allgemein aufgebaut ist? Sollen wir das mal ganz kurz erwähnen? Weil das ist ja grundsätzlich anders teilweise zu anderen Redaktionen. Also, wir haben es lange Zeit so gemacht, dass Heise Online, also der Newsticker zumindest, gespeist wurde aus den Printredaktionen von EX, von CT, von Make, aus allen Publikationen. Das hat sich aber also im Laufe der Zeit, weil wir so viele andere Dinge mittlerweile machen, wie zum Beispiel Videoproduktionen und alles Mögliche, war das ein bisschen viel für die Redakteure. Und deswegen wurde irgendwann die Entscheidung gefällt, Print bleibt Print. Also es wurde sehr stark separiert. Und ich bin zum Beispiel jemand von Print, von CT und mache sehr wenig online mittlerweile. Früher habe ich viel mehr online gemacht. Und das ist jetzt so, da kommt Eva ins Spiel, dass wir gesagt haben, wir haben vier Ressorts, ungefähr 15 Leute in CT alleine, also über 60 Leute Print in CT. Und dazu kommen dann noch vier, wie man immer, ich nenne das immer Scharnierredakteure.
Schnittstellenredakteure,
die für Heise Online arbeiten, aber die in den Ressorts integriert sind und die unsere Themen, die das Ressort betrifft, auf Heise Online betreuen und beschreiben und alles Mögliche. So dass CT, Print, neuerdings. Das hier? Besser?
Das musst du alles nochmal erzählen.
Muss ich das nochmal erzählen?
So, ich hoffe, das gibt...
Ich kann, so. Genau, in der Zeit...
Nicht zu vergessen, unsere technischen Assistenten, die sollten auch erwähnen, die sind, machen viel Arbeit, damit wir unsere Arbeit machen können. Das ist sehr gut.
1, 2, 3.
Also, naja, jetzt höre ich was man vielleicht noch ergänzend zu Holger sagen kann, also es gibt immer ein paar CT-Redakteure, die einfach bestimmte Themen sehr, sehr tief verstanden haben und so und da so ein bisschen Einzelstücke sind, die, also wo manche Themen auch und man weiß, das kann nur ein Christoph Windeck schreiben oder so.
Du wolltest doch nur ganz unterschwellig also mit deiner KI-Expertise angeben, gib's doch zu.
Nee, also hin und wieder ist es dann einfach so, dass auch die Printredakteure auch mal noch für online was schreiben, wo sie einfach sagen, das ist vom Thema her so, dass ich mich da jetzt drum kümmern muss. Aber bei vielen so Tagesgeschäftssachen haben wir halt inzwischen quasi Leute wie dich, die uns so den Rücken frei halten und dann auch das Problem lösen, dass wir halt ansonsten irgendwie in der Zwickmühle wären. Wir haben was Aktuelles, was wir eigentlich melden müssten, wo es schade wäre, wenn das nicht auf Heise Online landen würde, aber gleichzeitig müssen wir dann irgendwie, weil der Drucktermin naht, uns nochmal an unseren Artikel in der CT setzen und dann ist das halt auf die Art einfach eine Lösung, wo wir, also es funktioniert so.
Wie entsteht eigentlich ein CT-Artikel, dachte ich gerade so. Wie funktioniert das? Wie fällt er vom Himmel?
Fragst du mich jetzt?
Ich frage dich mal. Komm, du hast bestimmt auch schon mal eingeschrieben, oder?
Das kannst du ja nicht pauschal sagen. Es kommt ja sehr darauf an. Es gibt Artikel, die sehr lange vorbereitet werden. Also ich zum Beispiel bin unter anderem für das ganze Thema Webhosting zuständig bei uns in der Printredaktion. Und das sind halt Tests.
Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Husten. Es tut mir leid.
Das sind halt Tests, die dann 3-4 Monate Vorlauf haben.
Ne? Okay. Also,
hörst du mich? Alles okay?
Technikproblem, das hatten wir noch nie, ist komisch.
Gut, ich übernehme nochmal. Also in meinem Fall zum Beispiel ist das so, dass einfach ich über Themen stolpere. Also sozusagen bei der Recherche für einen Artikel merke ich dann, es gibt irgendwie eine total spannende Library oder so und die sollte mal in der CT vorkommen. Und da es wird bestimmt Leute geben, die sich dafür interessieren oder auch wenn man einfach sagt, es gibt irgendwie ein Problem zu lösen, keine Ahnung, Smart-Home-Geräte, die man kaufen kann, sind irgendwie alle doof und sprechen nicht von sich aus MQTT und eigentlich wären sie auch lieber WLAN-Geräte als irgendwie Z-Wave oder so und dann sagen wir halt auch manchmal, komm, lass uns das basteln, einfach weil wir denken, die Not ist da und ja, und das ist sozusagen die Initialzündung für dann so ein Artikelprojekt und dann gibt es halt eine Phase, wo man sich einarbeitet. Das ist im Prinzip ähnlich wie die Recherche, die auch bei einer Zeitung gemacht werden würde, nur dass wir halt wirklich dann auch eine Menge Dinge ausprobieren. Das kann halt eine Zeitung kann ja nicht irgendwie eine Kriegsberichterstattung ausprobieren, aber...
Um Gottes Willen.
Keine Ahnung, zum Beispiel eine Sicherheitslücke können wir ausprobieren und das machen wir dann auch normalerweise und wenn wir halt gemerkt haben, ja, so und so funktioniert es und wir können das jetzt beschreiben und erklären, was die Hintergründe dazu sind und dann fangen wir an zu schreiben.
Okay. Holger, wenn, nee, hört man dich nicht?
1, 2, 3, ich
weiß nicht. Ich höre dich immer die ganze Zeit super, aber hier ist es. Dafür hören die Menschen meinen Husten, es tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht ändern. Ja, ich weiß nicht, ob ist er mittlerweile zu hören?
Bin ich jetzt dabei?
Ja. Ah. Ja, Holger, wenn du so einen Webhoster-Test, so größeren Praxistest vorbereitest, wie sieht das denn aus? Was muss da gemacht werden?
Das ist viel Arbeit. Also ich muss dann, nehmen wir mal an, wir haben 10 Produkte im Test, muss ich eben mich darum kümmern, dass wir anonym, also pseudonym Produkte bestellen. Das heißt, wir hatten tatsächlich schon den Fall, das ist was, eine Arbeit, die sich, glaube ich, auch nicht viele Redaktionen machen, könnte ich mir vorstellen. Also um Manipulationen auszuschließen, suchen wir uns halt anonyme Testkäufer und lassen die dann Laufzeitprodukte bestellen, die müssen dann erst eingerichtet werden und so weiter. Dann gucken wir denen über die Schulter, wie sie Produkte einrichten und sowas. Mhm. Also schon allein dabei gibt es ja größte Schwierigkeiten. Also wir haben auch schon witzigerweise Produkte getestet. Die Teststellungen waren von Webhostern, so mal zu gucken, und haben festgestellt, dass da tatsächlich manipuliert wird. Also die, okay, wenn die sehen, dass das ein Paket, was an CT gegeben wird, ein Testpaket, dann wird das eben auf einen eigenen Server gepackt, der unter Bombenhardware läuft, ne? Und dann auf einmal, geiler Hoster. das geht natürlich nicht. Und, nee. Aber natürlich ist das so oder so ist das immer nicht. Bei solchen Produkten weißt du, dass es eine Stichprobe ist, und das muss man halt auch nochmal sagen. Aber dann testest du einen Monat, 6 Wochen lang, und dann musst du das Ganze auswerten und grafisch aufbereiten und so weiter und so fort. Dann geht schon 3 Monate ins Land. Und das ist natürlich nicht keine 3 Monate, die du dann nur dafür verwendest, sondern nebenher machst du dann auch noch andere Sachen, schreibst andere kleinere Artikel. Aber das sind so die großen Schwerpunkte. Und bei mir im Speziellen ist es halt auch noch so, dass ich viel fürs Investigativteam arbeiten.
Stimmt, es gibt noch das Heise Investigativteam. Ihr habt ja schon einige spannende Geschichten aufgedeckt. Was war das letzte größere?
Ja, das war jetzt gerade die
Coburg. SSD, oder?
Genau, die Behörden-SSD, die auf eBay gelandet ist mit Daten vom Jugendamt und vom Kfz.
Unter anderem Passwörter.
Ja,
vorher war die Geschichte, die auch der CCC dann thematisiert hat, mit den Patientendaten von einer Zeller Arztgemeinschaftspraxis, 30.000 Patientendaten, die frei im Netz standen, weil was dann der Kollege Eikenberg rausbekommen hat, irgendwann war dann klar, dass es auf eine größere Schwachstelle in Telekom-Routern zurückzuführen war, dass die Daten offen standen und dass auch noch andere betroffen hat, nicht nur diese Arztpraxis.
Wie kommt ihr denn an solche Geschichten? Das fällt ja auch nicht vom Himmel.
Das meiste unsere Community.
Entschuldigung. Es ist wirklich
eben bist du explodiert.
Ja, ich weiß, ich explodiere. Langsam.
Also das meiste kommt über unsere Community. Da auch nochmal ein Danke an alle Leser. Das ist einfach toll, was auch diese Geschichte mit der Zeller Arztpraxis kam zum Beispiel von einem Leser. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass viele sich halt nicht so recht getrauen, an uns zu treten. Und deswegen haben wir auch 2016 beschlossen, dass wir das ändern müssen und versuchen, dass auch CT-like Möglichkeiten zu schaffen, dass die Leute uns absolut anonym kontaktieren können, zum Beispiel aus Unternehmen raus oder so, und haben dafür 2 Schnittstellen geschaffen. Eine halb anonyme Schnittstelle, das ist einfach ein Webformular, wo man uns schreiben kann und auf Missstand aufmerksam machen kann oder uns Informationen geben kann, auf einem eigenen, nicht gecheckten Webserver, der bei uns steht. Und das andere ist tatsächlich, dass wir einen Tor-Hidden-Service eingerichtet haben, der halt über den Tor-Browser dann erreichbar ist. Wir geben dann eine Anleitung, wie man da drankommt. Und das ist eine Schnittstelle, glaube ich, in Deutschland zumindest. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand implementiert hat. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist von der Free Software, von der Free Press Foundation, ein Open-Source-Projekt, das heißt Secure Drop. Das ist nicht nur Software, sondern das ist ein ganzes Setup, wie man so eine absolut sichere Schnittstelle aufbaut. Und wir haben das Setup an 2, 3 Stellen ein bisschen aufgebrochen, um es handelbar zu machen, aber wir halten es immer noch für hinreichend sicher. Also es muss, für uns war klar, es muss so sicher sein, dass wenn uns jemand kontaktiert und zum Beispiel Ermittlungsbehörden oder so bekommen davon Wind und kommen bei uns rein und wollen und nehmen den Server mit, auf dem die Secure-Top-Schnittstelle liegt. Der steht ja bei uns in der Redaktion, in einem geschlossenen Raum, verschlossenen Raum. Dass sie damit nichts anfangen können. Dass es ganz sicher ist, dass seine Anonymität gewahrt bleibt. Und das ist der Fall. Das funktioniert so. Das heißt, die Leute können uns dort Dateien geben, können uns kontaktieren. Und der Witz ist halt, wir können auch mit den Leuten über die Schnittstelle interagieren. Sie können uns auch wieder antworten. Das Ganze funktioniert über so ein Passphrase-System. Aber trotzdem haben wir keine Ahnung, mit wem wir reden. Die müssen sich da nicht offenbaren. Das ist übrigens was man Redakteuren unheimlich schwer erklären kann, die das noch nicht benutzt haben. Weil ich trage ja dann manchmal Informationen, die darüber reinkommen, und es kommt wirklich viel rein, vor allem aus Unternehmen, von Mitarbeitern, trage ich dann zu den entsprechenden Redakteuren, die das thematisch vielleicht bearbeiten können, und die sagen dann, oh ja, da schreibe ich mal zurück. Nee, das geht nicht. Du kannst ja nicht so einfach zurückschreiben. Also mail mir was und ich pack das dann in die Box rein. Irgendwie, hey, ist ja kompliziert und so. Gab es am Anfang so ein paar Widerstände auch in der Redaktion dann auf diese Art und Weise. Aber als man dann erkannt hat, also zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir hatten ja zum Beispiel die Die Intel Next-Gen-Sicherheitslücken. Mhm. Das ist was, das haben wir von einem Intel-Manager aus den USA gesteckt bekommen, zum Beispiel okay. über diese wow. Schnittstelle. Ne? Und solche Geschichten kommen dann halt. Und das ist schon großartig. Also, und ich kann nur alle Redaktionen animieren, sowas auch zu schaffen, weil eine bessere Möglichkeit, irgendwie an Informationen zu kommen, gibt es nicht. Und wir versprechen halt umgekehrt auch, dass wir mit Informationen verantwortungsvoll umgehen. Und das haben wir bis jetzt immer eingehalten, meiner Ansicht nach. Es gab keinen Fall, wo wir es nicht eingehalten haben. Wenn wir Informanten zu schützen hatten, dann haben wir sie auch immer geschützt.
Und wie validiert ihr dann diese Geschichten?
Ja, das ist natürlich manchmal schwierig. Ne? Also für uns gilt natürlich, wie für jede andere Redaktion auch, das Zwei-Quellen-Prinzip. Das heißt, wenn wir sowas kriegen, müssen wir es gegenchecken. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir so eine Intel-Sicherheitslücke kriegen, dann müssen wir die selber auch nochmal nachweisen. Wir kriegen den Hinweis, die gibt es. Aber dann müssen wir natürlich selber, das hat dann Jürgen Schmidt gemacht, in dem Fall, ein Kollege, der auch maßgeblich SecureTop mit aufgebaut hat, der heute leider nicht da ist, weil er einen Hörsturz hatte.
Oh je.
Haben wir heute Morgen gefahren. Dann irgendwo musst du halt eine zweite Quelle herkriegen. Ne? Also wir hatten einmal den Fall, das ist auch der Grund übrigens, warum wir dann dieses Investigativteam überhaupt gegründet haben, weil wir da wirklich an unsere Grenzen gestoßen sind, dass uns ein Informant soll ich das kurz erzählen? Weil es ist wirklich, glaube ich,
immer.
so eine Rollerpistole.
Die Investigative-Geschichten total spannend.
Da hat uns ein Informant aus dem Unternehmen raus einen Dump von einem kompletten Exchange-Server geschickt, wo wirklich sehr pikante Dinge drin waren. Dem Unternehmen haben wir dann Betrug nachgewiesen. Das Unternehmen ist dann, also dem geht's jetzt wieder gut. Das heißt Lavu, das kann ich hier sagen. Das war eine Dating-Plattform und denen haben wir halt Schmu nachgewiesen. Aber der Punkt war halt, wir hatten nur dieses Mail-Archiv. Das war in sich absolut plausibel. Also, ja, natürlich, also es gibt die Restmöglichkeit, dass da irgendjemand Text injected und Mails fälscht oder so in dem in sich geschlossenen Archiv. Was aber natürlich nicht irgendwie signiert ist oder so.
Naja.
Das ist echt ein bisschen schwierig. So, wir haben das irgendwie wochenlang uns da durchgekämpft und so. Weil das ist natürlich auch eine Art von Datenjournalismus ist, den wir so nicht kennen, irgendwie mit gigabyteweisen Mails umzugehen. Mhm. Und da die relevanten Dinge rauszufischen. Und dann, da war dann das Problem, da hatten wir es erstmal mit der Kanzlei, ich weiß nicht, ob jemand kennt, wahrscheinlich schon mit der Kanzlei Christian Scherz zu tun.
Der Scherzanwalt vom Böhmermann.
Genau, da hat mich die Gegenseite diese Kanzlei beauftragt. Und wenn man die hört, dann klingelt es ja schon ein bisschen. Deswegen haben wir dann auch die beste uns zur Verfügung stehende Pressekanzlei mit als Gegner beauftragt. Aber die haben halt genau das gemacht, was wir befürchtet haben. Wir haben gesagt, naja, könnte ja auch sein, dass es gefälscht ist. Wir wissen es nicht. Wir sagen nur, veröffentlicht nicht. Wenn er es veröffentlicht, können wir unsere Hand nicht dafür jetzt vorlegen, dass da nicht doch was gefälscht ist. Wir haben es trotzdem veröffentlicht. Und weil wir haben im Artikel dann, das ist halt das Blöde, das hat uns unsere Pressekanzlei dann auch gesagt, ne? Wir müssen halt einen Artikel schreiben. Das Archiv ist in sich plausibel, aber es besteht die 0,001%ige Restwahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. War ein bisschen rumlabieren, aber
klingt ja, also ich weiß nicht, ob Sie sich an den Artikel erinnern, der war auch ein bisschen sprachlich ein bisschen seltsam geschrieben, was einfach diese rechtlichen Gründe hatte.
Mhm. Ja.
Also es war halt so formuliert, dass das rechtlich gerade okay war. Und wir hatten aber trotzdem total Angst, dass diese Kanzlei die Veröffentlichung der CT stoppen würde.
Okay.
Das wäre ein riesen Ausfall für einen Verlag gewesen und so. Deswegen war das dann auch total wichtig, dass zum Beispiel nicht vorab irgendwie der Text des Artikels an die Kanzlei geht, damit die dann bevor die erschienen ist, schon mal suchen kann und gucken kann, ob vielleicht doch irgendwas ist, was sie dann per einstweiliger Verfügung angreifen können oder so.
Also wir haben dann halt in dem Zug festgestellt, dass wir haben vor allem Techniker in der Redaktion. Diese Art von Journalismus machen wir immer mal wieder, aber immer so nebenher. Meistens musste ich das dann machen, weil ich der Einzige war, der da presserechtlich ein bisschen gebildet war. Und da haben wir halt festgestellt, dass wir uns auf dem Gebiet, dass wir da mehr machen wollen und dass wir dann uns deswegen auch ein bisschen breiter aufstellen und fortbilden müssen. Und das ist halt jetzt auch unsere Aufgabe des Investigativteams. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Thema Verdachtsberichterstattung ist halt für einen Verlag immer für jede Art von Presseerzeugnis eine unheimlich heikle Angelegenheit. Verdachtsberichterstattung heißt, wir behaupten, das hat sich so abgespielt, aber die Gegenseite behauptet das Gegenteil. Das heißt, da muss man ganz bestimmte Prozedere einhalten, man muss denen einen sehr genauen Fragenkatalog zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Recherche schicken. Dann müssen die, muss man denen eine Frist gewähren, um diesen Fragenpunkt für Punkt zu beantworten und so. Und das war halt in dem Fall ein bisschen Neuland für uns. Und jetzt können wir das. Haben wir daraus gelernt.
Eindruck, ja, denke ich auch. Wieder was gelernt. Pina, wenn du so einen CT-Artikel schreibst und sagen wir mit Autoren arbeitest, mit externen, das machen wir ja auch manchmal, wie fängt das an? Suchst du dir irgendwen, wo du sagst, der hat was auf dem Kasten?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich meistens so, also bei den Programmierthemen, um die ich mich kümmere, dass ich halt einfach manchmal mitkriege, irgendjemand ist eine Koryphäe oder zumindest ein absoluter Fachmann für ein bestimmtes Thema. Und da ist es so, also ich denke, prinzipiell sind wir schon auch alle Experten, aber wenn es dann halt wirklich um die Details geht und so, dann gibt es eben schon auch immer Leute, die noch ein bisschen mehr wissen als wir. Und dann versuchen wir, die eben mit ins Boot zu holen. Das kann auf zwei Arten passieren. Entweder wir arbeiten quasi zusammen, also die Experten beantworten Fragen und so, aber der Text, den schreiben die Redakteure immer noch. Aber es kommt auch oft genug vor, dass dann wirklich der Experte den Text schreibt und wir den nur redigieren und dann steht auch der Name des Experten dann auch alleine über dem Artikel.
Okay. Und wenn man jetzt eine Idee für einen Artikel hat, kann man sich einfach bei dir melden?
Im Prinzip schon. Also das machen hin und wieder Leute. Manchmal kriegen wir auch komplette Texte. Das ist dann oft so, dass das ein bisschen schade ist, weil die eben dann gar nicht so 100% in die CT passen. Da ist es eigentlich besser, sich früher zu melden, wenn man eine Idee hat und sagt, ich könnte was zu dem und dem Thema schreiben, habt ihr Interesse? Kann man ruhig machen. Also wir sind da relativ offen und eigentlich auch froh über Themen, die halt sehr speziell sind und die wir vielleicht selber so nicht abdecken können.
Okay. Eva, wie wird denn bei Heise Online entschieden, was jetzt relevant ist und was nicht?
Oh, eine herrliche Frage.
Ich dachte, ich frage mal was Kompliziertes.
Ja. Ich glaube, ganz viel Gefühl, ganz viel Erfahrung. Da muss ich mich selber auch teilweise noch mit den Kollegen absprechen. Also ob das jetzt beim Ressort, bei den CT-Kollegen oder den Heise Online-Kollegen, einfach mal horchen, ja, wie das ist, wie die Erfahrungswerte sind, wie viel wird etwas gelesen. Das kontrollieren wir natürlich die ganze Zeit immer, was ist gerade irgendwie die meistgelesene Nachricht. Man hat, glaube ich, schon immer so ein bisschen einen Überblick auch, also wie ich eben gesagt habe, Messenger ist so ein Thema, da weiß ich einfach, die Sachen werden gelesen, da gibt es viel Interaktion und so, ja, lernt man irgendwie was auf Interesse stößt. Und bestimmt gibt es aber auch Nachrichten, wo ich einfach sage, ich finde, das ist relevant. Also bei mir fällt Facebook mit rein. Ich glaube, unsere Leser sind mit Sicherheit nicht so positiv gegenüber Facebook eingestellt. es ist aber trotzdem einfach ein Thema. Es sind wahnsinnig viele Leute da und es ist irgendwo eine gewisse Macht und deshalb finde ich, gehört das einfach dazu, dass wir darüber berichten.
Ja, es gibt, also man muss ja auch ein bisschen abwägen, es gibt ja die Leser, die, also sozusagen unsere Stammleser, die uns regelmäßig lesen, die uns schon kennen. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die mal CT oder Heise Online Inhalte über Google finden. Und die sollen ja eigentlich dann auch gute Infos kriegen, beziehungsweise bei uns dann halt meistens ein bisschen tiefgehendere Infos als bei einem anderen Medium.
Okay, das wäre zumindest wünschenswert.
Meistens. Das ist natürlich
das so. Ich finde schon, dass wir das einhalten.
Ja, ja? Gut. Ich eigentlich auch. Ich wollte ein bisschen piesacken hier. Holger, wenn du jetzt so mal so, komme noch mal auf die Hersteller und die Vergleichstests zurück. Wenn die Hersteller jetzt sagen, damit sind wir nicht einverstanden, das halten wir für nicht plausibel, was ihr da gemacht habt. Wie geht man damit um?
Dann wollen wir wissen, warum sie es nicht für plausibel halten und wägen das ab, sehr klar. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir bei jedem Vergleichstest, das ist strenge Vorgabe, dass wir dem Hersteller die Ergebnisse vorher mitteilen. Das heißt nicht eine Qualitätsbeurteilung, also keinen Text, den kriegen sie nicht, also sie kriegen nicht den Artikel zu sehen oder so, aber sie kriegen zum Beispiel die Tabellen, die Feature-Tabellen kriegen sie zugeschickt, vorher, vorab, mit der Bitte um Stellungnahme. Und auch wenn wir einzelne Punkte kritisieren im Text, fassen wir das stichwortartig zusammen und sagen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, was ist da los? Ne? Und das fließt dann natürlich in den Artikel am Ende noch ein oder auch nicht. Wenn uns das nicht plausibel erscheint, wie Sie versuchen, das zu entkräften, dann fließt es eben nicht ein. Und dann reagieren die sehr unterschiedlich. Also wir haben schon alles erlebt. Also ich habe auch schon erlebt, dass auf einem Artikel, es gibt so absurde Sachen, dass man glaubt das wirklich nicht, wenn man, also unsere oder unsere Foren, es gibt Forenteilnehmer, die oft sagen, unsere Artikel, beziehungsweise es wird doch gekauft oder so. Also es ist schon so, dass ab und zu mal Druck gemacht wird, zum Beispiel, wenn ein missliebiger Artikel erscheint, dann wird angerufen, zum Beispiel bei der Geschäftsleitung und mit Anzeigenstornierung gedroht. Es ist dann nur eben so, dann werden die Anzeigen eben storniert, fertig. Also es gab und es gibt bei uns keinerlei Druck, also auf die Redaktion, weder von Anzeigenseite noch von Geschäftsführung noch sonst was. Also dafür lege ich absolut meine Hand ins Feuer. Und es gibt auch keine irgendwie gekauften oder promoteten oder sonst irgendwas oder Native Advertising Artikel oder so in Print und auch nicht in Online. Gibt es nicht, definitiv.
Ist auch ganz spannend. Es gibt so ein paar Hersteller, die da schon öfter mal Probleme gemacht haben. Die
das Wir nennen jetzt keine Namen.
Schade eigentlich.
Ich glaube, das würde uns in Teufelsküche bringen.
Es passieren ja auch so Dinge, die richtig wehtun, die mir selber total wehtun. Also wir haben ein Beispiel, ich habe mit Kollegen Ronald Eikenberg zusammen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wesentlich auch vom CCC Schweiz vorangetriebene PEP-Implementierung von PGP in Mail-Clients und so angeschaut. Es gibt ja von denen eigene Mobilversionen, also das ist wirklich Verschlüsselung kinderleicht gemacht. Da wird ein Schlüssel automatisch im Hintergrund generiert und einfach verwendet, sodass in Zukunft jede Mail einfach verschlüsselt rausgeht, ohne dass man es großartig mitkriegt. Pretty easy privacy ist eigentlich eine tolle Sache, finde ich. Ist quasi so eine Durchgangsverschlüsselung, ohne dass du was dafür tun musst. Aber es war schlecht implementiert. Wir waren total entsetzt. Wir wollten das mal kurz eben im Heft vorstellen und zeigen. Und dann haben wir gemerkt, irgendwie haben wir rumexperimentiert, immer mehr rumexperimentiert und haben gemerkt, dass die Implementierung im Thunderbird gar nicht verschlüsselt. Sie gibt aber an, sie verschlüsselt. Mhm. Das heißt, sowohl Sender und Empfänger merken nicht, dass die Mails eigentlich unverschlüsselt durchs Netz gehen. Und das fanden wir halt schon blöd.
Ja.
Dann haben wir halt deutlich kritisiert im Heft und haben gesagt, das ist Worst Case. Ne? Das ist wirklich für die das Worst Case Szenario. Die haben sich gerade sehr selbstständig gemacht. Ja. Und die waren natürlich echt geladen, waren traurig. Ne? Hatten vorher bei uns auch Anzeigen geschaltet, haben danach bei uns keine Anzeigen mehr geschaltet. Aber das ist so, das ist das Leben. Und das hat mir richtig wehgetan, weil ich die Leute auch ein bisschen kenne und ich finde, das ist ein tolles Projekt. Aber wenn es halt nicht funktioniert, was soll ich machen? Also, die haben auch, das muss man auch nochmal sagen, das haben wir aber auch im Artikel schon erwähnt, die haben sich absolut vorbildlich und transparent verhalten und haben dann sofort gesagt, oh, scheiße, ja, das ist ja echt ein Fehler, den wir da gemacht haben. Und haben versucht, so schnell wie möglich zu patchen und alles, klar. Aber es lief halt eine Weile so.
Das ist ja
offensichtlich eine mangelnde Qualitätskontrolle gewesen.
Immer ganz positiv, wenn man das Erlebnis hat, dass Hersteller sagt dann, oh ja, da ist uns Fehler unterlaufen, wir kümmern uns drum. Ne?
Ja. Das haben wir oft genug nicht. Also das Beispiel mit dem Telekom-Router, was wir vorhin hatten, das ist, finde ich, den absoluten Oberhammer, was die Telekom Ronald da geantwortet hatte. Die haben ja gesagt, ja, wissen wir, die Lücke ist irgendwie seit einem halben Jahr oder sowas bekannt und machen wir jetzt dann irgendwann mal zu. So müssen wir uns aber noch mit dem Routerhersteller in Verbindung setzen. Also
wir haben da noch nicht angerufen.
Ach je. Ja, was die Hersteller auch manchmal machen, ist, wir kriegen halt für Hardware-Tests, kriegen wir schon auch Geräte von den Herstellern als Leihgabe, um sie zu testen. Und manchmal sagen dann Hersteller, ja, ihr habt jetzt irgendwie einen schlechten oder negativen Artikel über unser Produkt geschrieben, wir schicken euch jetzt keine Geräte mehr. Und da ist es halt dann so, dass wir dann sagen, ja, ist irgendwie doof, aber dann kaufen wir das Zeug. Also es ist schon so, dass es von manchen Herstellern einfach notwendig ist, dann die Geräte auf dem ganz normalen Markt einzukaufen. Die stehen dann auch immer ein bisschen länger noch in den Testlaboren rum, weil man die ja auch wieder loswerden muss und so. Also für uns ist das schon irgendwie blöd, aber nicht blöd genug, als dass wir sagen, klar, dann lassen wir uns irgendwie unter Druck setzen oder so. Dann sagen die halt, gut, dann schicken wir euch nichts mehr. Dann sagen wir, euer Pech.
Ja, bei Mittelklasse-Geräten und sowas, also die Hersteller wollen natürlich immer, dass Oberklasse-Hardware getestet wird, weil das immer gut aussieht. Aber wenn wir jetzt mal so, weiß ich nicht, wir haben ja um Weihnachten rum den Fernseher-Test, den großen, und wenn dann da irgendwie Fernseher gekauft werden müssen, das sind jetzt nicht die Oberklasse-Teile, dann müssen wir die immer selber kaufen, weil die Hersteller sagen, nö, ach, so ein langweiliges Mittelklassegerät, das braucht er nicht testen. Da haben wir ja auch nicht mehr zu bieten als der Rest. Aber bei den Oberklasse-Dinger sind sie immer froh, wenn sie uns Test-Hardware schicken können eigentlich.
Ja.
Wo ist das? Pina, du bist ja viel im Thema KI und so unterwegs. Wie kommt man da rein, wenn man jetzt bei CT arbeitet? Und wie schafft man es in so einem 2-Wochen-Rhythmus, da im Thema zu bleiben und regelmäßig Output zu produzieren?
Also ich schreibe nicht alle 2 Wochen einen KI-Artikel. Das wäre zu viel für mich. Also die Artikel sind meistens relativ aufwendig, weil ich auch vorzugsweise versuche, an dieses Hype-Thema so einen hands-on konkreten Zugang zu finden und zu sagen, nee, KI ist etwas, was du benutzen kannst, das ist ein Tool und ich erkläre euch jetzt, wie ihr das selber machen könnt. Und sowas schreibt man nicht einfach so mal runter. Ich denke, ich bin ein bisschen zu dem Thema gekommen, weil ich mich vorher schon mit so älteren KI-Methoden, Support-Vektor-Maschinen, habe ich in meiner Diplomarbeit benutzt und so. Also ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, hatte so diese Grundidee, dass man also datengetrieben programmiert sozusagen, also dass man einen generischen Algorithmus hat, der alles Mögliche lernen kann und dann so einen Datensatz hat und dann trainiert man und dann habe ich danach ein Gesamtsystem, was halt eine ganz bestimmte Aufgabe löst. Und ich hatte sozusagen das als Grundidee verstanden, aber dann diese moderneren Sachen mit neuronalen Netzen und Convolutional Networks und so, das habe ich mir halt wirklich dann in der Zeit bei Heise angelesen und auch Kontakt gesucht. Also man spricht dann halt auch mal mit Forschern aus dem Bereich und so oder schreibt Professoren an oder so. Ich habe auch mit Autoren zusammengearbeitet, die halt, also einer zum Beispiel hat ein PhD gemacht in dem Bereich und der hat dann halt für mich da auch ein paar Basics zu LSTMs erklärt und so und dann haben wir das halt gemeinsam ins Heft gebracht und ja, wenn man das lang genug macht und dann hat man irgendwie doch relativ viel dann irgendwann schon mal gesehen.
Und wie erklärt man, ich meine, wir haben ja oft sehr komplexe Themen im Heft, wie erklärt man einsteigerfreundlich ein sehr komplexes Thema?
Also ich muss sagen, bei KI war es auch irgendwie schwierig. Also ich habe vor ein paar Jahren schon einen Einsteigerartikel gemacht, habe gedacht, okay, jetzt hast du das beschrieben, jetzt wissen alle, wie neuronale Netze funktionieren. Und dann bekam ich aber immer noch Anfragen per E-Mail und so, ja, könnt ihr nicht mal KI irgendwie oder neuronale Netze nochmal so für Einsteiger erklären? Ich dachte, irgendwie habe ich das ja schon gemacht und so. Und dann hatte ich halt im letzten Jahr, oder also 2019, hatte ich dann gesagt, okay, ich mache nochmal einen Einsteigerartikel, aber mit einem anderen Ansatz. Mhm. Also vorher war das halt wirklich so die ursprüngliche Idee hinter neuronalen Netzen ist halt, dass man sich vom Gehirn Sachen abguckt, dass man sagt, okay, wie funktioniert ein einzelnes Neuron? Das kann man auch in der Petrischale irgendwie stimulieren und dann feuert das und so. Und dann haben sich halt Leute in den 50er Jahren davon inspirieren lassen und das aber viel vereinfachter im Rechner umgesetzt. Und das, was wir halt jetzt haben, ist sehr effektiv, hat aber im Grunde genommen mit dem, was auch die Hirnforschung in der Zwischenzeit halt noch an zusätzlichen Erkenntnissen gewonnen hat, hat das nicht so viel zu tun. Also so ein echtes Gehirn ist schon verdammt kompliziert. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Arten von Neuronen und so. Und wie die alle vernetzt sind, ist also wirklich kaum überschaubar, weil das halt so extrem viele sind und so. Und auch, also es gibt es wurde noch nie im Gehirn komplett, also ein menschliches Gehirn komplett irgendwie gemappt, wo man wusste, welche Synapse geht wohin und so. Und da habe ich halt gesagt, okay, warum funktionieren denn diese Sachen gut? Naja, eigentlich ist das halt so, dass neuronale Netze im Rechner eigentlich automatisiert Statistiken machen. Und die Mathematik dahinter ist gar nicht so super kompliziert. Und dann war halt sozusagen dieser zweite Einsteigerartikel hat halt dieses Neuronen und Synapsen und so hat das irgendwie zur Seite geschoben und gesagt, ich schreibe lieber mal eine Formel auf, in der es 2 Variablen gibt und so, also die auch für Leute mit Schulmathematikkenntnissen überschaubar ist und sage, so, jetzt hast du sozusagen diese minimale Simulation eines Neurons gemacht und jetzt muss man das halt skalieren und ganz viele davon nehmen und die parallel berechnen auf der Grafikkarte und so. Und der Artikel dazu hat das dann halt auch erklärt, wie man das macht.
Okay. Mal so eine Frage an alle. Wie geht ihr so üblicherweise mit so Hype-Themen um? Ich meine, jetzt waren wir gerade bei KI, Blockchain wurde die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre durchgehypt bis zum geht nicht mehr. Wie sorgt man dafür, dass man das Thema irgendwie adäquat begleitet, aber auch gleichzeitig so fundiert, dass man sagen kann, das ist jetzt was oder ist es wirklich völlig überhyped?
Eva?
Gott, völlig überhyped.
Habe ich dich jetzt völlig überhyped mit der Frage?
Vom Einzelfall abhängig machen. Ne? Also nur weil es ein Hype ist, werde ich jetzt nicht drauf anspringen.
Mhm.
Hoffe ich zumindest. Manchmal sitzt man ja solchen Sachen auch selber auf. Aber bewusst würde ich jetzt nicht sagen, wo in dem Moment, wo Blockchain irgendwo steht, muss ich da jetzt sofort dabei sein oder KI. Und oft steckt ja auch gar nicht so viel dahinter. Also das wird ja häufig als so Schlagwort benutzt, um erstmal so ein bisschen zu triggern, auch Journalisten zu triggern. Ja. Und dann guckt man genauer drauf und denkt, wo ist jetzt die KI, wo ist jetzt die... Und das ist so knapp daneben nur.
Okay.
Ich denke, was wir halt schon auch machen, ist, wir nutzen unsere Expertise, um eine Einordnung zu geben. Also wir berichten dann schon relativ oft auch über Dinge, die mit Hype-Themen zu tun haben, weil die natürlich interessieren und so. Und weil wir sagen, das komplett wegzulassen, wäre irgendwie auch unfair dem Leser gegenüber. Aber sagen dann, keine Ahnung, hier ist zum Beispiel ein Startup, die machen was mit KI, aber das, was sie tun, ist jetzt vielleicht nicht... Forschung aus den letzten 2 Jahren, sondern vielleicht schon größtenteils Dinge aus den 90ern oder so. Dass man einfach so ein Gefühl dafür kriegt, so, okay, die tun schon was und der Begriff ist auch nicht komplett falsch, aber vielleicht ist das jetzt nicht vielleicht sind das nicht so spektakulär tolle Ergebnisse, wie man erwarten könnte und vielleicht gibt es dann doch noch einen Unterschied zu Facebook oder Google, die halt dann auch näher am Zahn der Zeit sind und so.
Okay, nochmal was an alle. Was ist euer Lieblingsaspekt bei der Arbeit oder an der Arbeit?
Ich fang du mal. Ja, bei mir ist das klar, klar Recherche, weil ich ja eher aus der journalistischen Ecke komme als aus der technischen Ecke. Muss man vielleicht auch mal sagen, weil es auch so eine Mehr ist, mit der man mal aufräumen kann, dass bei uns alle Leute Informatiker werden oder so, das sind nicht so. Also ich glaube, die Minderheit sind bei weitem die Minderheit.
Ja, ich habe Kulturwissenschaften studiert, also auch nichts Anständiges.
Ich bin Filmwissenschaftler eigentlich. Also,
auch gut.
Aber als Kommunikationswissenschaftler. Lange journalistisch gearbeitet. Nee, aber es ist einfach deutlich die Minderheit bei uns.
Aber
wie war die Frage?
Wie spät ist das? Nee, die Frage war, was dein Lieblingsaspekt deiner Arbeit ist, aber du sagtest ja schon Recherche. Hast du sonst noch was? Das Kantinenessen oder so?
Okay. Nein, das würde mich jetzt sehr überraschen.
Was seit dem letzten Kurs besser geworden?
Wir haben einfach ein tolles Team, finde ich. Also es macht einfach, ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und es macht mir immer noch Spaß, wie am ersten Tag mich erzählen. Also ich würde auch nichts... Im Moment will mir nicht einfallen, wo ich auch anders arbeiten wollte. Also das ist einfach großartig.
Das ist gut.
Und das ist jetzt kein schleimiges Gewürze. Das kommt wirklich aus dem... Vielleicht wissen wir mal Publikumsfragen.
Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich habe schon immer mal gelinst, aber bisher keine winkenden Hände. Ich sehe nichts. Nee, na gut. Ich muss noch mal husten, Entschuldigung.
Währenddessen kann ich ja mal erzählen, was mir gefällt. Wir sind sehr frei in dem, was wir machen. Also es ist eigentlich extrem selten, dass wirklich der Chefredakteur in deinem Büro steht und sagt, du musst jetzt irgendwie was dazu machen. Manchmal gibt es so ganz heiße Themen, wo dann auch die Chefredaktion sagt, habt ihr das auf dem Schirm und so? Aber meistens haben wir das dann eh schon auf dem Schirm, weil wir uns halt sowieso alle für die heißen Themen interessieren. Aber wir sind da halt wirklich in der angenehmen Situation, dass wir sagen können, das ist doch was echt Interessantes. Ich will mich da jetzt mal drum kümmern. Ich will mich da jetzt mal recherchemäßig reinarbeiten und so. Und dann dürfen wir das. Und diese Möglichkeit zu nutzen, das ist halt einfach, das macht viel Spaß und das hält auch die Arbeit so abwechslungsreich.
Okay. Eva ist einfach nur zufrieden.
Aspekt, ich bin super glücklich.
Bin da, also total. Ich glaube, wir übertreiben gerade.
Es ist ein Land aus purem Gold und Glück, in dem wir uns in unserer Liebe suhlen.
Mir fließt da immer der Honig so in den
Alles klebt.
Also ich bin ja, ich bin für Heise Online ja News-Redakteurin und mir ist immer, ich sehe mich so ein bisschen als Servicekraft. Also ich möchte informieren. Und das finde ich, macht total viel Spaß bei der Arbeit. So ein bisschen das Gefühl, aussortieren, was ist spannend, was ist relevant und weitergeben.
Okay. Mal was Negatives zu fragen, um den ganzen Fluff jetzt abzufangen. Was haben wir verpasst, was haben wir versaut?
Also ich bin nicht gut im Aufspielen von Trendthemen, so viel steht fest. Also legendär ist mein kurzer Artikel zum Thema Twitter im Jahr 2007.
Was hast du denn getan?
Wo mir zugekommen ist, jetzt wäre sowas, so ein neues Ding da aus San Francisco, kannst du mal gucken. Und ich habe mir das angeguckt, diese Amerikaner, die spinnen noch, ey. Irgendwie schicken sich irgendwie Bilderchen aus ihren Schlafzimmern und so mit irgendwelchen komischen Kurznachrichten. Und warum schreiben die keine SMS und so? Das wird nichts. Ist dann irgendwie doch was geworden. Ja, und oft liegen wir einfach auch daneben. Also zum Beispiel, wir haben mal ein Titelthema gemacht im Ressort zum Thema Periscope und Co. Und Livestreaming und haben gesagt, das ist das nächste ganz große Ding. Und da waren wir eindeutig im Hype-Cycle viel zu weit vorne und der ist viel flacher ausgefallen, als wir es uns vorgestellt haben. Gibt's also kann auch passieren. Periscope gibt es, glaube ich, nicht. Naja, es gibt halt TikTok. Also ja. Die Nachfolger gibt es jetzt schon, aber und Livestreaming gibt es genug, Twitch und Co., aber trotzdem, also da lagen wir zumindest nicht daneben. Und öfter liegen wir mal daneben.
Passiert so. Halt. Ja. Und Raspi haben wir auch so ein bisschen verschlafen damals, aber mittlerweile haben wir, glaube ich, ordentlich aufgeholt, so viele Raspi-Projekte, wie ich in den 3,5 Jahren gemacht habe, in denen ich da war.
Aber dafür haben wir den ESP nicht verschlafen.
Das stimmt, dafür haben wir den ESP nicht verschlafen, glücklicherweise. Ja, sehr schön. Mittlerweile also, Fragen aus dem Publikum? Nee.
Ich hätte noch sowas, zum Beispiel diese KI-Beschleuniger-Hardware. Das ist sowas, das kriege ich nicht zu fassen.
Okay.
Weil das jeder Chip ist anders zu benutzen und das ist echt kompliziert, weil die halt alle total neu sind, größtenteils undokumentiert und so. Also selbst wenn das dann, wenn Intel der Hersteller ist, wo man denkt, ja, das ist eine Riesenfirma dahinter und so. Ja, aber wenn man dann irgendwie stecken bleibt und sagt, ja, es funktioniert irgendwie nicht. Also ich kann auch die Beispiele von Intel nicht ausführen. Und dann fragt man Intel und dann braucht irgendwie die Presseabteilung länger und so, um einem Antworten zu liefern. Und dann verzögern sich solche Projekte auch einfach mal ein bisschen arg lang. Also wo ich dann denke, ja, wäre ganz schön gewesen, wenn wir das in der CT gehabt hätten, aber es ging jetzt irgendwie nicht.
Ich dachte immer, man kauft sich eine Nvidia-Grafikkarte, steckt sie in den Computer und dann wird alles gut.
Ja, Nvidia hat sich darum gekümmert, dass es tatsächlich ein bisschen einfacher ist als bei den anderen Beschleunigern und ich glaube, das ist auch ein Grund für deren Marktanteil.
Was benutzt ihr eigentlich so für Software auf der Arbeit?
Ich habe einen Windows-Rechner.
Was möchtest du genau?
Eigentlich wollte ich nur darauf abzielen, dass Pina jetzt sagt, ich benutze einen Linux-Rechner und Merlin sagt, ich benutze übrigens auch einen Linux-Rechner, denn wir haben die schöne Situation, dass wir uns selber aussuchen können, welche Software und welche Rechner wir benutzen, solange wir hinten verarbeitbare Texte abliefern.
Ja, was aber auch zu sehr absurden Situationen führt bei uns. Ne?
Also, na gut.
Muss man auch mal sagen.
Das stimmt.
Also das darf man noch. Ach so, das darf man ja eigentlich gar niemandem erzählen. Na gut, ich erzähle es trotzdem. Also wir haben, bei uns läuft der Ganze in der Redaktion und auch eigentlich im ganzen... Nee, doch, größtenteils bei uns müssen in anderen Redaktionen bei uns im Haus auch, aber läuft der ganze Workflow über IMAP. Also wir haben wir haben ein Redaktionssystem, aber wir haben sonst keine vernünftige Art zu kommunizieren, was einen wahnsinnigen Mail-Overhead bei uns erzeugt. Aber es liegt halt daran, dass IMAP offen ist, dass es von überall aus Zugriff gibt. Es gab mal irgendwie eine Bestrebung, irgendwie bei uns Exchange einzuführen. Und
ne, die gibt es ja noch.
Ja, die gibt es noch, aber also das wird nicht funktionieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Wahrscheinlich.
Naja, es ist halt alles, es ist ein offener Zoo. Aber es hat zum Beispiel auch den Vorteil, weil wir nicht so eine Mono-Infrastruktur haben. Ich weiß nicht, ob jeder den Verlag so kennt. Also wird der Heise Zeit oder der Heise Verlag besteht ja aus mehreren Elementen. Wir sind bei Heise Medien und dann gibt es davon völlig abgekoppelt einen Verzeichnisverlag. Die machen sowas Spannendes wie Telefonbücher und das Örtliche.
Telefonbücher.
Und so. Und der, das ist eigentlich der, das heißt dann Heise Verlag. Und ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass der Heise Verlag, nicht wir, nicht Heise Medien, sondern der Heise Verlag ein großes Problem hatte, weil es da einen riesen Emotet-Befall gab. Und der Verlag einen totalen Shutdown hatte eigentlich. Dann konnten teilweise keine aktuellen Telefonbücher produziert werden. Naja, zumindest waren wir, das ist, war unser großes Glück, dass wir da so weit abgeschottet waren, dass uns das einfach überhaupt nicht betroffen hat und wir halt die, glaube ich, teilweise aus Redmond eingeflogenen Microsoft-Kollegen da rumwudeln haben sehen, in einem Stockwerk unten dran und gelächelt haben. Naja, nicht gelächelt.
Witzigerweise haben wir das sogar noch ein bisschen journalistisch ausgeschlachtet und einfach dann darüber berichtet, wie der...
Das nennt man nicht ausschlachten, das nennt man aufgreifen.
Also wir haben es aufgegriffen. Aufgegriffen.
Nein, aber es war tatsächlich dann für High Security, für unsere Leute, vor allem für Jürgen Schmidt natürlich...
Gold.
Und naja, unglaublich, dass sowas bei uns im eigenen Haus passieren kann und dass der Verlag davon wirklich so hart betroffen war, dass er wirklich echt einen Shutdown hatte und dass wirklich alle Rechner ausgetauscht werden mussten und so. Das war, das war der pure Wahnsinn. Und dann haben wir ja später gehört, dass es, wir sind schräg gegenüber von der großen medizinischen Hochschule in Hannover, ist das Verlagshaus und dann hat es die dann auch noch getroffen und jetzt im Moment um die Weihnachtszeit geht es ja wieder richtig ab mit Emotet-Fällen. Ja. Das ist schon sehr krass.
Schön aufpassen mit Emotet. Gefährlich. Aber das war auf jeden Fall
Ich sehe eine Frage.
Oh, eine Frage. Endlich mal eine Frage. So, bitteschön. Nochmal bitte, Entschuldigung. Was ist der unangenehmste Teil unserer Arbeit, ist die Frage.
Eva?
Auch das Forum. Ja. Der beste und der unangenehmste Teil.
Also auch aus dem Nähkästchen raus, was sehr unangenehm sein kann, ist, wenn man ein Thema bearbeitet, das man bearbeiten muss, auf das man aber nicht so richtig Lust hat, das ist genau wie damals in der Schule, und sitzt vor dem leeren Blatt und weiß, dass man, also wir sind halt sehr eng getaktet, ne, und weiß, dass man jetzt morgen irgendwie 2 CT-Seiten dazu abgeben muss. Ich sage jetzt nicht, welche Themen das sind, aber das ist unangenehm. Also dann fließt es natürlich auch nicht, dann ist alles nur Arbeit und man muss sich dann irgendwas rauspressen. Das ist genau wie wenn man eine unangenehme Arbeit halt. Aber das kommt relativ selten vor, weil wir eben sehr frei sind in der Themenwahl. Aber es kommt schon mal vor.
Also ich finde es unangenehm, wenn ich mich, das ist aber dann mein Problem, mit der Zeit verzettle und dann da sitze und ich muss jetzt unbedingt noch was fertig machen. Ja. Das ist, finde ich, auch recht unangenehm, aber... Das ist jetzt eher
mein eigenes. Es ist aber auch so ein bisschen, ich glaube, die meisten Journalisten sagen, ja, der Job wäre total toll, wenn es keine Deadlines gäbe.
Ja, das stimmt.
Sagen aber auch Programmierer.
Das ist, glaube ich, jeder Job. Jeder Job wäre besser ohne Deadline.
Also was ich als unangenehm empfinde, ist so eine gewisse Unsicherheit. Man fängt mit der Recherche an zu irgendeinem Thema und manchmal kann das halt sein, dass man sagt, ja, ich kann jetzt irgendwie das und das vielleicht irgendwie so ein bisschen frickelig lösen und dann ist das aber vielleicht was Attraktives, was Leute nachbauen wollen und irgendwann merkt man, das ist jetzt so kompliziert und diese ganze Frickelei ufert völlig aus und eigentlich kann ich das niemandem empfehlen, also wo wir dann auch denken, also ich kann keinen Artikel für Leute schreiben, so, ja, jetzt müssen sie irgendwie auf 10 Seiten beschrieben folgende Dinge installieren und dann da noch was flashen und da was löten und da was. Also irgendwann wird es einfach zu viel und es ist halt bei vielen Projekten das Risiko, dass sowas passieren könnte. Und dann hofft man irgendwie, dass man doch noch eine Abkürzung findet oder irgendwas vereinfachen kann oder so. Und im schlimmsten Fall ist es halt echt so, dass man Recherche in ein Thema gesteckt hat, was dann nicht erscheinen kann. Und da habe ich manchmal ein bisschen Angst davor.
Und was kann ich noch kurz ergänzen? Also was tatsächlich in den letzten Jahren immer unangenehmer wurde, ist diese toxische Art der Kommunikation untereinander, also nicht bei uns in der Redaktion, aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen ein Thema, weil wir wollen und weil wir es wichtig finden, wir machen ein Titelthema zum Thema Fake News. Dann können wir uns schon darauf einstellen, müssen wir auch, was wir dann für Mails bekommen. Mit Sicherheit größtenteils nicht von Stammlesern, aber von Leuten, die uns dann halt sagen, das ärgert mich manchmal tierisch, weil meiner Ansicht nach zeichnet uns das gerade aus. Ne? Also dass wir auch ein bisschen über den Tellerrand gucken, dass wir auch teilweise versuchen, die Technikthemen, die wir im Heft bearbeiten, auch immer in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen und das nicht völlig isoliert nur als Technikthema zu betrachten. Und dazu gehört meiner Meinung nach eben zum Beispiel auch das Thema Fake News, weil Fake News ist auch technikgetrieben. Und das haben wir dann in dem Schwerpunkt entsprechend auch beschrieben, wie das technikbetrieben ist und wie die Technik die Verbreitung von Fake News befördert und was man dagegen tun kann. Aber diese Mails, die dann manchmal kommen, das, also von wegen, Tenor ist immer der gleiche, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt man uns dann immer. Ne? Ja, ihr seid doch Informatiker, beschränkt euch doch mal darauf. Gut und schön, aber wir sehen es eben ein bisschen anders und diese Freiheit sollte man uns vielleicht auch lassen und geben. Weil ich weiß auch, dass es sehr viele Leser gibt, die es auch schätzen, dass wir das so sehen. Ich finde es nur einfach die Wortwahl und die Brutalität, mit der solche Mails rüberkommen, das hat sich geändert. Also ich bin ja, wie gesagt, seit 20 Jahren dabei und das war früher lange nicht so schlimm. Und ich finde, natürlich sagt immer jeder, jeder kennt das ja immer, einen Shitstorm hat über sich ergehen lassen. Also das kann man alles ignorieren und da muss man halt ein dickes Fell entwickeln. Ich will dieses dicke Fell aber gar nicht entwickeln. Ich verstehe nicht, warum die Leute dann wirklich mit einer dermaßen verbalen Aggressivität uns gegenüber da auftreten. Und dann immer sofort, ne, ihr seid auch von der Religionspresse, Lügenpresse, ihr seid auch genau ein Teil der Systemmedien und ihr seid doch, Staatsmedien sind wir auch. Also,
Wusste ich gar nicht.
Ja, siehst du. Ja, also zumindest das ist was mich echt im Moment ziemlich berührt, einfach, weil ich da auch kein dickes Fell entwickeln will. Also ich will das verstehen, ich verstehe es nur im Moment einfach nicht, was da passiert.
Da haben wir noch eine Frage, wir haben auch leider nur noch wenig Zeit, aber ich würde die Frage nochmal nehmen.
Die Variation ist groß. Und,
also die Frage war, ob sich immer wieder abzeichnet, dass es die gleichen Namen
sind. Dass es die gleichen Menschen sind, die dann schreiben und solche Mails schreiben. Nee. Also erstens trauen sich da viele nicht aus der Deckung und da ist schon der Grad der Anonymisierung teilweise ein bisschen höher. Was ich aber auch sagen muss, was mich dann teilweise auch entsetzt, wenn wir mal zuvor in Administration, manchmal mache ich das, gehe ich mal zuvor in Administration wir können nicht reingucken, ne? Aber ich frage dann mal nach, sind das denn neue Leute? Teilweise haben sich Leute auch verbal, muss man sagen, radikalisiert, auch im Heise-Forum teilweise, die auch schon 15 Jahre dabei sind, wo die Accounts wirklich schon alt sind, aber wo man dann sehen kann, wie sich der Tonfall ändert. Und das ist halt daran sieht man, dass sich irgendwas geändert hat in vielen Menschen. Und das, also mir macht das nach wie vor Sorge.
Ja, also man muss halt bedenken, die Leute, die uns schreiben, das sind eigentlich immer nur die Extreme. Also entweder es regt sich jemand total darüber auf, schreibt dann auch meistens in einer wütenden Verfassung, also manchmal erkennt man das dann auch, sind viele Rechtschreibfehler drin oder so, weil die Leute einfach so in die Tastatur gehackt haben und so. Und dann mussten sie sich das von der Seele schreiben. Aber wir kriegen auch die andere Seite des Spektrums. Also es gibt immer mal wieder Mails, wo sich auch Leute bedanken und sagen, ihr macht eine gute Arbeit und so. Und das ist halt auch, also das hat dann auch wirklich genau den umgekehrten Effekt, dass wir uns auch wirklich immer freuen über so Sachen. Und
sehr schön. Mit dieser positiven Note würde ich jetzt langsam mal die Verabschiedung einleiten. Schön, dass ihr hier wart. Auch schön, dass unser Publikum vor Ort da war. Vielen Dank.
Danke an den Kongress, dass wir hier sein dürfen.
Genau, danke an den Kongress, dass wir da sein dürfen und all die Organisatoren, die hier sind. Danke an das Sendezentrum. Auch danke an unsere beiden Techniker, die hier Bild und Ton gemacht haben. Und mein Husten, ich entschuldige mich jetzt nochmal für meinen Husten, es tut mir wirklich leid, hoffentlich halbwegs wegfangen konnten. Vielen Dank an die Zuschauer vor den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten und wir wünschen allen noch viel Spaß beim Kongress. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, euch bei Heise zu werben, macht das. Wir haben noch 2 Stellen mindestens in der CT-Redaktion frei und noch ein paar andere in anderen Redaktionen für fachspezifischere Medien als uns zum Beispiel die Mac and I. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.